Der niedere Sinn, zweiter Teil, Seite 111. Ganzer Text. Allerdings scheinen diese Wirkungen von Düften nicht universell zu sein. Die meisten Forscher sind der Meinung, dass allein die gesellschaftlichen Normen und die Erfahrung darüber bestimmen, ob wir einen Duft mögen oder nicht. Zum Beispiel argumentieren sie, dass der Duft von Orangen in Deutschland von den meisten Menschen als gut riechend empfunden wird, weil Orangen oft mit Weihnachten in Verbindung gebracht werden. Ein weiterer Beleg dafür scheint die sehr unterschiedliche Bewertung von Käsegeruch zu sein. Käse riecht man besonders gern in Frankreich und Italien, während er in Japan im Allgemeinen als weniger angenehm empfunden wird. Darüber hinaus beeinflussen auch noch andere Faktoren die Bewertung von Gerüchen. Zu nennen ist hier die Erziehung. Früher wurde zum Beispiel der Geruch von Schweiß nicht so negativ bewertet. Heute wird bereits kleinen Kindern gesagt, dass ihr Eigengeruch unangenehm ist und sie stinken, wenn sie sich nicht waschen würden. Solche Erfahrungen steuern maßgeblich, ob man einen Duft mag oder nicht. Eine wichtige Rolle spielt auch die Konzentration eines Duftstoffes. Die Konzentration eines Duftstoffes ist dafür verantwortlich, ob ein Geruch als angenehm oder unangenehm empfunden wird. Wobei das so weit gehen kann, dass ein Geruch als Schmerz empfunden wird. Das gilt für manche Gase wie Ammoniak und Chlor. Hier ist der Schmerzimpuls, den sie auslösen, ein Gefahrensignal. Schließlich spielen wahrscheinlich auch genetische Faktoren eine Rolle. Beispielsweise ist die Abscheu vor dem Geruch faulen Fleisches universell. Auch hier wirkt der Geruch als Gefahrensignal. Achtung, das ist ungenießbar. Worin besteht der Unterschied zu anderen Sinneswahrnehmungen? Zunächst fällt auf, dass es nur wenige Wörter gibt, um Gerüche zu beschreiben oder zu benennen. Aus diesem Grund wird der Geruchssinn manchmal als stummer Sinn bezeichnet. Wenn man von Blau, Braun, Grün oder Rosa spricht, wissen alle, was gemeint ist. Bei der Bezeichnung von Gerüchen haben die meisten Menschen aber Schwierigkeiten, denn es fehlen die Worte dafür. Entweder verwendet man recht allgemeine Begriffe wie streng und wohlriechend, oder man behilft sich mit Analogien. Das riecht wie eine Zitrone. Das riecht wie Schokolade. Und das riecht wie ein nasser Hund. Auch das ist nicht eindeutig bzw. nicht allgemein verständlich. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Eine Erklärung dafür ist, dass der Mensch nicht besonders gut riechen kann. Im Laufe der Evolution habe sich der Sehsinn immer weiter entwickelt zu Ungunsten des Geruchssinns. Entsprechend habe sich das Vokabular nicht erweitert. Was man nicht wahrnehmen kann, das verlangt auch keine Begriffe. Eine andere Erklärung geht davon aus, dass die Evolution keine Rolle spielen würde. Vielmehr könnte es auch an der Sprache bzw. an der Kultur liegen, dass für Gerüche oft die passenden Worte fehlen. Denn es gibt durchaus Völker, die ein eigenes Vokabular für Gerüche besitzen und dieses sehr effizient verwenden. Zum Beispiel das Volk der Yahai. Es lebt im Regenwald zwischen Thailand und Malaysia und kennt 12 Wörter, die ausschließlich für Gerüche verwendet werden. Linguisten eines Max-Planck-Instituts ließen englische Muttersprachler und Yahai identische Duftproben beschreiben, etwa von Benzin, Schokolade oder von Zimt. Diese waren den Probanden aus den USA viel vertrauter als den Yahai. Umso mehr überraschte das Ergebnis. Die US-Amerikaner suchten oft vergeblich nach Worten und zeigten ein sehr geringes Verständnis für Gerüche. Die Antworten der Yahai waren viel kürzer und präziser. Ihre Sprache ist dem Englischen hier überlegen. Aber offenbar empfinden wir die fehlenden Wörter gar nicht als Mangel, vermuten Linguisten. Strenge Gerüche verschwinden von Straßen und Körpern, und Lebensmittel werden geruchssicher verpackt. In den Vordergrund rücken visuelle Reize. Der Geruch ist nicht entscheidend. Aromen zu beschreiben, ist in unserer Kultur keine Notwendigkeit mehr. Ein weiterer Unterschied zu anderen Sinneswahrnehmungen besteht darin, dass Gerüche sofort mit positiv oder negativ bewertet werden. Das ist beim Hören und Sehen nicht der Fall. Es gibt nur wenige Gerüche, die wir als neutral empfinden. Warum das so ist, wird deutlich, wenn wir uns anschauen, wie unterschiedlich die Sinneswahrnehmungen im Gehirn verarbeitet werden. Dabei spielen folgende Gehirnregionen eine wichtige Rolle. Erstens der Thalamus. Der Thalamus ist eine Art Kontrollzentrum im Gehirn. Hier wird entschieden, ob etwas in unser Bewusstsein gelangt oder nicht. Zweitens die Amygdala. In diesem Bereich entstehen Emotionen und Reize werden entweder als positiv oder negativ bewertet. Und schließlich der Hippocampus. Der Hippocampus spielt eine wichtige Rolle dabei, ob irgendetwas, was wir wahrnehmen, in unser Gedächtnis gelangt. Er steuert also die Erinnerung. Wie werden nun die verschiedenen Reize aus unserer Umwelt in diesen drei Regionen des Gehirns verarbeitet? Visuelle und akustische Reize werden zunächst an den Thalamus geleitet. Der Thalamus filtert die Informationen. Erst danach werden die gefilterten Informationen an die Amygdala und den Hippocampus weitergeleitet. Deshalb können Menschen einem Gesprächspartner gezielt zuhören. Sie können seine Rede aber auch komplett ignorieren, weghören oder überhören und die Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenken. Sie können sich eine Horrorszene im Film ansehen, aber auch die Augen schließen, wegsehen. Anders bei Gerüchen. Gerüche, sie werden wissenschaftlich olfaktorische Reize genannt, Gerüche gelangen direkter ins Gehirn und ins Bewusstsein als visuelle und akustische Reize. Olfaktorische Reize werden nämlich an der Kontrollstelle Thalamus vorbeigeleitet. Sie gehen direkt in die Amygdala und in den Hippocampus. Wegriechen ist nicht möglich. Das Wort existiert im Deutschen nicht. Denn das Gehirn erzeugt aus der eintreffenden Duftinformation blitzschnell ein Gefühl. Je nach Geruch kann das zum Beispiel Freude sein oder Angst oder Ekel. Riechen ist also eine Sinneswahrnehmung, die unmittelbar auf unser Gefühlsleben wirken kann. In den letzten Jahren haben Marketing-Experten die Macht der Düfte für die Industrie entdeckt. Was den Geruch für das Marketing so interessant macht, ist, dass er unbemerkt wirkt und direkt unsere Emotionen anspricht. Es ist ein komplett neuer Bereich des Marketings entstanden, das sogenannte Duftmarketing. Darunter wird verstanden, dass Düfte benutzt werden, um Kunden zum Kauf bestimmter Produkte zu bewegen, also den Absatz zu steigern. So gibt es in Elektronikfachmärkten, die Waschmaschinen verkaufen, den Geruch frisch gewaschener Wäsche, um den Kaufwunsch zu verstärken. In fast jedem großen Supermarkt werden Brötchen gebacken, weil man herausgefunden hat, dass der Duft frischer Brötchen zum Kaufen anregt und die Kunden länger im Supermarkt bleiben. In Reisebüros riecht es manchmal nach Meer und Palmen, um Kunden in Urlaubsstimmung zu versetzen und das Fernweh zu wecken. Der Einsatz von Düften funktioniert aber oft nicht ganz so, wie es sich Marketing-Experten wünschen. Denn die Emotionen, die Gerüche auslösen, sind mit individuellen Erinnerungen verbunden und lassen sich schlecht verallgemeinern. So kann der Geruch von Sonnencreme bei der einen Person einen schönen, harmonischen Urlaub wachrufen, bei der anderen aber einen Urlaub, bei dem eine Beziehung auseinanderbrach. Aus diesem Grund gibt es auch bislang noch keinen eindeutigen Beweis dafür, ob der gezielte Einsatz von Düften tatsächlich auch die Wirkungen hervorbringt, die man sich erhofft.